Wasserstoffimporte aus Kanada, Namibia, Südafrika, Chile, das ist alles nur Blödsinn. Das wird nicht passieren. Die Leute, die sagen, ja, wir werden irgendwie Heizung haben und in Bayern wird gesagt, ja, wir werden einfach auf Wasserstoff umsetzen und keine Wärmepumpe brauchen. Sie haben keine Ahnung, über was sie sprechen. Wasserstoff wird mindestens 2,5 Mal so viel pro Hitzeeinheit kosten wie Erdgas. Und wie soll jemand, der seine Wohnung mit Gas heizt, wie soll er sich das leisten? Und ich finde, das irgendwie, es ist eine Schande, dass man nicht darüber spricht. Wir haben jetzt ein Netzwerk genehmigt, aber es leitet von Orten, wo kein Wasserstoff hergestellt wird, zu Orten, wo kein Wasserstoff benutzt wird. Wenn der Staat dafür genug aufs Tisch liegt, dann kann man das natürlich machen. Aber irgendjemand muss dafür bezahlen.
Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
Hallo und herzlich willkommen zu Geladen, deinem Wasserstoff-Podcast, diesmal ausnahmsweise. Ja, liebes Publikum, wir begrüßen heute einen exzellenten Gast zu diesem Wasserstoff-Podcast und zwar Michael Liebreich. Herzlich willkommen.
Es freut mich sehr, hier zu sein.
Ja, uns freut es auch sehr. Ich stelle Sie mal ganz kurz vor für all diejenigen, die Sie noch nicht kennen. Sie sind Berater und Unternehmer im Bereich saubere Energien und Erfinder der sogenannten Wasserstoffleiter. Da kommen wir nachher noch ausgiebig drauf zu sprechen, liebes Publikum. Außerdem waren Sie früher Berater der UN für nachhaltige Energien und sind auch Co-Host des Podcasts Cleaning Up. Und liebes Publikum, ich muss Sie noch darauf hinweisen, Herr Liebreich ist kein Deutsch-Muttersprachler. Das heißt, seien Sie bitte nachsichtig, falls da mal das ein oder andere englische Wort dazwischen rutscht. Aber wir freuen uns sehr, dass er heute über dieses Thema, über seine Expertise mit uns auf Deutsch sogar spricht. Dann kommen wir erstmal auf Deutschland zu sprechen. Und zwar, es gibt ja hier eine Wasserstoffstrategie in Deutschland. Es gibt viele Wasserstoffprojekte und jetzt auch kürzlich ein beschlossenes, genehmigtes Wasserstoffkernnetz. Wasserstoff ist also, kann man eigentlich sagen, so die große Hoffnung der Energiewende. Auch durch fast alle Parteien durch geht das so. Sie sind da aber kritisch, Herr Liebreich. Erklären Sie mal, warum ist das so?
Ich muss zugeben, ich bin kritisch. Ich akzeptiere natürlich, dass wir schon jetzt Wasserstoff benutzen und das heißt, wir haben Emissionen, die davon kommen. Und wir müssen wir müssen sauberes Wasserstoff herstellen und benutzen, das ist klar. Aber das wird überhaupt nicht leicht sein, weil Wasserstoff ohne Kohlendioxid herzustellen kostet wahnsinnig viel Geld. Es wird schwierig sein, für die existierende Anwendung Wasserstoff zu liefern. Und jetzt haben wir all diese Hoffnungen für neue Anwendungen und riesige Mengen von Wasserstoff. Und ich glaube, aus ökonomischen Gründen ist das absolut nicht erreichbar. Und deswegen bin ich ja kritisch.
Wenn wir uns jetzt speziell die deutsche Wasserstoffstrategie mal anschauen, was sind denn daran jetzt Ihre Hauptkritikpunkte?
Es sind in Deutschland jetzt 2,2 Millionen Tonnen Wasserstoff werden jetzt benutzt. Und das muss man dann sauber machen. Bevor man all diese anderen Dinge machen kann, muss man das machen. Und ein Kilo Wasserstoff aus Erdgas herzustellen, was man jetzt macht, nicht sauber, da kostet dieser Wasserstoff etwa 1 Euro pro Kilo. Grüne Wasserstoff würde dann praktisch 6 bis 14 Euro pro Kilo kosten. Das sind die echten Kosten, die man jetzt weiß, weil es Projekte gibt, echte Projekte. Machen wir die Mathematik mit einfach 1 Million, dann können wir das multiplizieren. 1 Million Tonnen sind 1 Milliard Kilos. Das heißt, wenn man ein Problem hat, wenn grüne Wasserstoff 1 Euro zu viel kostet, sind das 1 Milliard Euro. Dann brauchen wir 2,2 Millionen. Ja, das sind dann 2,2 Milliard Euro. Aber dann hat man das Problem, dass es kostet nicht 1 Euro zu viel, sondern sagen wir 5. Das heißt, man hat schon ein Problem pro Jahr von etwa 10 Milliard Euro pro Jahr. Und jetzt möchte man, dass irgendjemand ein Projekt baut, um diesen Bedarf zu befriedigen. Aber dieses Projekt-Developer wird nichts bauen, wenn er oder sie kein 15 Jahre Bedarf-Offtake hat. Das sind dann 150 Milliarden Euro einfach nur Produktion. Man hat kein Pipelines, nichts anderes als Produktion. 150 Milliarden Euro. Und das muss irgendjemand machen. Entweder der dieses Wasserstoff benutzen möchte oder der Staat oder irgendjemand muss das dann bezahlen. Und die Zahlen, die man hat im Budget, sind so gering, dass auch diese existierende Bedarf für Wasserstoff niemals erreicht werden kann durch Green Wasserstoff. Und das heißt, man redet über das und jenes und Pipelines und Speicherung und ich weiß nicht, Lastkraftautos und was weiß ich noch. Aber das, was man jetzt benutzt in Wasserstoff für Düngemittel und bei Raffinerien, werden nie mit den existierenden Budgets durch grünen Wasserstoff irgendwie befriedigt.
Aber das sind ja jetzt die Kosten von jetzt im Prinzip. Es gibt noch nicht genug Infrastruktur. Es ist ja trotzdem so, dass sich wahrscheinlich der Preis ja noch in Zukunft entwickeln wird. Was gibt's denn da vielleicht noch für technologische Innovationen oder auch für Stellschrauben, dass sich der Preis in Zukunft noch drastisch senken kann für grünen Wasserstoff?
Ja, und das ist eine sehr gute Frage. Und da muss ich sagen, vor 4, 5 Jahren habe ich auch gemeint, irgendwann wird grünes Wasserstoff sehr billig sein. Ja, das wird kommen. Es wird von 14 Euro, es wird es auf 1 Euro senken. Weil wir haben das schon gesehen mit Sonne, mit Photovoltaik. Wir haben das auch, wir sind jetzt beim Sehen. Es kommt jetzt in den Batteriebereich. Sieht man, dass die Kosten senken. Das Problem mit Wasserstoff ist die Physik. Wenn man überlegt, wir haben zum Beispiel einen grünen Wasserstoff-Stack. Aber dieses Stack, wo ehrlich diese Elektrolysierung passiert, davon besteht nur ein Kleinteil von den Kosten. 40% von den Kosten für grünen Wasserstoff kommt aus Elektrizität. Noch 40% kommen aus Sachen, die nicht so sehr schnell durchs Lernkurve, die Preise werden nicht so schnell senken. Zum Beispiel, es gibt Kompressoren oder Wärmetäuscher oder Substations oder die ganze das Gebäude und das muss dann gegen Explosionen, so Blast Walls und solche Sachen muss man bauen. Und diese 40% und die 40% Elektrizität werden nicht so schnell senken, die Preise werden nicht senken. Nur die Elektrolyseur-Stacks, aber das sind nur etwa, jetzt wissen wir, 11% von den Kosten. Also die 11% können einfach verschwinden und dann hat man noch immer 89% von den Kosten. Auch wenn man über 2050 sprechen will, es wird nie 1 Euro pro Kilo grünes Wasserstoff geben. Das wird's nicht geben. Wenn dieses 5-Euro-Problem auf 4 oder dann 3 schrumpft, dann kommen die Zahlen natürlich ein bisschen runter. Aber das dauert Jahrzehnte. Das heißt, wir werden von dieser, sagen wir, 5-Euro-Problem wird dann ein 3-Euro pro Kilo-Problem werden. Vielleicht in 2040, 2045, irgendwann. Aber es wird nicht verschwinden. Und wenn man dann die Zahlen multipliziert durch die durch das Bedarf, dann kommt man auf nicht nur Milliarden, sondern Trillions. Die Zahlen sind gigantisch und das, was man schon in der Budget hat, sind ein paar Milliarden. Zum Beispiel H2 Global, diese deutsche Facility, wo man Wasserstoff einkaufen kann mit Doppel Auktionen und so weiter. Da hat man, ich glaube, weniger als 5 Milliarden Euros. Und mit 5 Milliarden Euro kann man ein Problem, ein 5.000 Milliarden Problem nicht lösen. Wenn wir kein Budget haben, wenn wir das uns nicht leisten können, dann sollen wir nicht über diese ganze Wasserstoffstrategie sprechen. Es hat keinen Sinn, weil es wird nicht passieren. Es kommt nicht.
Dann lassen Sie uns mal über die Stahlbranche sprechen. Da wurde hier in Deutschland sehr, sehr viel diskutiert in den letzten Monaten. Da geht es um den grünen Stahl, wie man den eigentlich herstellen kann. Da hängen hier auch in Deutschland 80.000 Jobs an dieser Stahlproduktion. Was denken Sie, kann diese Transformation mit grünem Wasserstoff gelingen oder werden wir in Zukunft wahrscheinlich in Deutschland Stahl importieren müssen?
Man muss zwischen Stahl und Eisen differenzieren, weil man könnte auch sich vorstellen, dass wir Eisen importieren und davon Stahl machen und auch die sehr hochwertige Stahl hier herstellen. Und ich weiß nicht, wie viel von den 80.000 Posten dann gerettet werden können, wenn man so etwas machen würde. Aber grün Eisen wird bestimmt viel, viel mehr kosten als entweder normales Eisen oder Eisen, grünes Eisen vom Brasilien oder Saudi-Arabien oder vielleicht Südafrika oder China oder den USA. Wenn der Staat dafür genug aufs Tisch liegt, dann kann man das natürlich machen. Aber irgendjemand muss dafür bezahlen. Und es wird sehr, sehr viel kosten. Und deswegen sehen wir jetzt, dass die Firmen, die reden über grünes Stahl, aber hergestellt wird es nicht. Und die Entscheidungen, die Final Investment Decisions, werden nicht getroffen. Ein bisschen in Schweden und vielleicht hier und da ein Test oder ein Pilot. Aber die Mengen, dass es kosten würde, sind so groß. Und die Firmen können einfach nicht sagen, ja, wir machen das, egal wie viel Milliarden Euros pro Jahr das kostet, das können sie nicht.
Sie haben ja gerade zu den Kosten und zu dem Preis dann schon Ihren Standpunkt klar gemacht, aber lassen Sie uns vielleicht mal theoretisch über das Wasserstoffderivat Ammoniak sprechen. Das ist klar, man muss da so eine Kostenparität schaffen, jetzt auch zu den fossilen Energieträgern. Bei welchem Wasserstoffbezugskosten wäre denn die Herstellung von grünem Wasserstoffderivaten wie beispielsweise Ammoniak konkurrenzfähig zu konventionell hergestelltem Ammoniak?
Ammoniak kostet international etwa für $500 pro Tonne. Wenn man Elektrizität zu $40 pro Megawattstunde, aber das muss sauberes Elektrizität sein und auch 24 Stunden pro Tag, nicht nur wenn die Sonne scheint. Wenn man $40 pro Kilowattstunde, was man vielleicht in Saudi-Arabien oder in Indien oder vielleicht teilweise in Amerika machen könnte, das würde dann Ammoniak für etwa $800 pro Tonne erlauben. Das heißt, dass auch mit sehr billigem Strom hat man zweimal so viel, kostet es zweimal so viel. Und irgendjemand muss dafür bezahlen. Entweder durch Steuer oder durch die Kosten von Brot und von alles das, was wir kaufen, die Lebensmittel. Und das sind dann die niedrigste Kosten, die wir irgendwie Ammoniak auf den internationalen Märkte kaufen könnten, grünen Ammoniak. Und das wäre dann zweimal so viel wie das, was wir jetzt für Ammoniak ausgeben. Und wenn jemand sagt, oh, wir können Ammoniak für im Elektrizitätswerke benutzen, um dann Elektrizität herzustellen, das wäre sowas von Teures. Und jeder, der das sagt, ohne zu kalkulieren, ohne zu akzeptieren, wie viel es kosten würde, der ist nicht seriös, meiner Meinung nach.
Im letzten Jahr, da hat die Bundesnetzagentur, liebes Publikum, das Wasserstoffkernnetz hier genehmigt für Deutschland. Ja, Herr Liebreich, erklären Sie uns mal, gibt es da irgendwelche Zahlen, welche Investitionskosten da auf uns zukommen, um den grünen Wasserstoff innerhalb von Deutschland zu transportieren und dann auch zu speichern?
Die Bundesregierung hat gesagt, dass ein Netz von 9000 etwas Kilometer lang und sie haben das unterschrieben mit etwa, ich glaube, 18 oder 19 Milliarden Euro. Die Firmen sollen das ausgeben, aber das ist dann garantiert von der Staat und sehr kompliziert. Aber in 2055, wenn da kein Wasserstoff fließt, dann wird der Staat 75% davon verlieren oder abschreiben müssen. Und das Problem ist, wer soll dieses Wasserstoff kaufen? Es heißt, oh, da gibt's, das Problem ist zu wenig Bedarf, zu wenig Offtake. Aber das ist nicht das Kernproblem. Das Kernproblem ist, dass es zu viel kostet und viel zu viel kostet. Es ist, als ob alle akzeptiert haben, dass es irgendwie sein wird. Wir werden Wasserstoff in dieser riesigen Mengen benutzen, nicht nur um ein bisschen Düngemittel herzustellen in 3-4 Stellen in Deutschland und dann vielleicht ein paar Raffinerien und das wär's. Und das heißt, dass wir werden Wasserstoff in 10, 15, vielleicht 20 Ortschaften brauchen. Nee, dieses Netzwerk ist überall, es ist akzeptiert worden, dass praktisch alle Hersteller irgendwie, die jetzt Erdgas benutzen, werden Wasserstoff benutzen. Aber dieses Wasserstoff wird 3, 4, 5 Mal so viel kosten wie Erdgas. Und die Firmen werden einfach nicht konkurrenzfähig sein. Das wird nicht passieren. Und das heißt, wir haben jetzt ein Netzwerk genehmigt, aber es leitet von Orten, wo kein Wasserstoff hergestellt wird, zu Orten, wo kein Wasserstoff benutzt wird. Was soll man dann mit dem ganzen Netzwerk machen? Einfach abschreiben.
Aber dazu muss ich nochmal kritisch nachfragen, weil wir haben ja ein Wasserstoffrat. Es gibt sehr viele Experten zu dem Thema. Es gibt natürlich auch die Industriezweige, die Bedarf anmelden für den Wasserstoff in Zukunft. Und natürlich hat sich dieses Netz doch daran orientiert. Also es kann doch nicht so sein, dass das alles vollkommen kopflos geplant wurde.
Was kann ich sagen? Das sind alle Leute, die jetzt, praktisch alle, die verdienen jetzt aus Gas. Und wenn man jemand, der eine Gasleitung hat, was sollen wir damit machen? Und die zwei Möglichkeiten sind entweder abschaffen oder irgendwie Wasserstoff damit vertreiben. Was soll er oder sie sagen? Sie werden alle sagen, Wasserstoff kommt. Und das Problem ist immer, wenn man über Leitungen spricht, akzeptieren, es ist eine Annahme, dass Wasserstoff hergestellt wird und benutzt wird. Und wenn man mit den Benutzer spricht, sie akzeptieren alle oder nehmen alle an, dass Wasserstoff hergestellt oder importiert wird und auch vertreibt wird. Und dann die Leute, die herstellen, die sagen, aber da gibt's Bedarf und da gibt's ein Netzwerk und deswegen müssen wir herstellen oder importieren. Aber das ist alles nur eine, man sagt auf Englisch, a house of cards.
Deutschland wird ja einen erheblichen Teil seines grünen Wasserstoffs in Zukunft importieren müssen. Das ist auch alles klar, auch in der Strategie der Bundesregierung so festgelegt und durchdacht. Wie würde denn dieser Wasserstoff, dieser grüne Wasserstoff in Zukunft nach Deutschland transportiert werden?
Wasserstoff kann man praktisch aus ökonomischen Gründen einfach nur durch Pipelines importieren. Alles andere ist unmöglich, kostet viel, viel zu viel. Das heißt Pipelines und deswegen muss es entweder aus dem Norden oder Südeuropa oder Nordafrika, vielleicht bis zum Golf, vielleicht bis zur GCC-Region. Aber weiter, wenn man über Wasserstoffimporte aus Kanada, Namibia, Südafrika, Chile, das ist alles nur Blödsinn. Das wird nicht passieren.
Ja, jetzt gibt es ja solche Spezialkühlschiffe, wo drin dann flüssiger Wasserstoff transportiert werden kann. Sie sagen, das ist Blödsinn. Haben Sie da vielleicht eine Berechnung, was so zu welchem Kilogrammpreis dieser Transport, diese Art von Transport führen würde?
Die Zahlen sind etwa 10 Euro pro Kilo. Und man muss überlegen, Erdgas jetzt kostet 1 Euro pro Kilo. Äquivalent in Wasserstoffgewicht. Das heißt, jetzt benutzen die Firmen Erdgas für 1 Euro pro Kilo. Dazu kommt ein bisschen Carbon Price, EU ETS Carbon Price. Könnte man sagen, wenn man 2 Euro pro Kilo für sauberes Wasserstoff ausgeben müsste, das wäre dann vielleicht einigermaßen okay. Aber 10 Euro. Und das Problem mit flüssiges Wasserstoff, es wiegt sehr, sehr wenig. Es hat viel Energie pro Kilo, aber sehr wenig pro Kubikmeter. Wenn man vergleicht mit LNG, mit Erdgas, man braucht 3-mal so viel Schiffe wie für Erdgas. Aber Liquefizierung braucht wahnsinnig viel Energie. Das heißt, man fängt an mit 5 Schiffe, 3 davon kann man dann liquid, sind dann bereit zum Importieren. Aber unterwegs verliert man auch noch ein halbes Schiff durch sogenanntes Boil-off. Durch Hitze kommt dann im Schiff herein und dieses Wasserstoff verschwindet, ein halbes Schiff voll. Also was ankommt von den 5 Schiffsladungen, wo man angefangen hat, kommen nur 2,5 an. Und diese Schiffe müssen dann viel mehr kosten als ein LNG-Schiff, weil sie funktionieren bei minus 253 Grad und da muss alles aus Edelstahl oder irgendetwas hergestellt werden. Und all dieses kostet Geld. Die Ingenieure, die sagen ja, freilich, wenn man sie genug Geld gibt, dann können sie es machen. Aber wenn es 10 Euro pro Kilo Wasserstoff am Ende gibt, kann man sich das einfach nicht leisten. Und Kawasaki hat dieses erste Schiff Suizo Frontier hergestellt und hat 1000 Kilos flüssiges Wasserstoff von Australien nach Japan hereingebracht. Aber auch sie haben jetzt gesagt, die haben sich zurückgetreten von der Gruppe, die in Australien auf flüssiges Wasserstoff arbeitet. Also selbst Kawasaki weiß, dass das nicht passieren wird.
Okay, aber ist es dann vielleicht nicht wirtschaftlicher, den Wasserstoff im Erzeugerland, also sagen wir mal Nordafrika, in Ammoniak umzuwandeln und dann zu transportieren?
Das kann man natürlich machen und darüber haben wir schon gesprochen. Dann hat man grünes Ammoniak für 800 Dollar pro Tonne, anstatt die 400 Tonnen für grau oder braun oder was immer noch. Und das kann man machen. Das Problem, wenn man dieses Ammoniak für Elektrizität benutzen wird, dann hat man end-to-end 80% Verluste. Das heißt, man fängt in, sagen wir, Australien an mit erneuerbaren Energien und dann davon macht man Wasserstoff, davon macht man dann Ammoniak, das muss man dann verflüssigen, um in einem Schiff zu transportieren und das muss man dann wieder in Wasserstoff zu cracken und das kann man dann davon macht man Elektrizität. Gut, 80% Verluste heißt ganz, ganz einfach, dass dieses Elektrizität muss fünfmal so teuer sein, wie das, was in Australien erzeugt wurde. Fünfmal so viel. Aber dann nur, wenn die Schiffe kosten nichts, diese ganzen Geräte kosten nichts, es gibt keine Wartung, kein Kosten dafür, kein Cost of Capital, nichts. Das heißt, wenn man erneuerbare Elektrizität durch Ammoniak importiert und dann wieder in Elektrizität umgewandelt, das würde dann, sagen wir, 7 bis 10 Mal so viel kosten wie am Anfang, wenn es eine Dunkelflaute geben würde. Und dafür Ammoniak speichern oder vielleicht auch Wasserstoff. Und dann, aber dann muss man das nur 1 oder 2% vom Jahr können sich das leisten, sowas zu benutzen. Weil wenn es 10-mal so viel kostet, wie das Strom normalerweise, dann kann man das für 1 oder 2% sich leisten und dann im Durchschnitt kostet es ein bisschen mehr, aber nicht 10-mal so viel, sondern nur 5%, 10%, 15%, sagen wir, Reliability Payment. Das könnte man schon machen. Aber die Idee, dass wir irgendwie große Mengen von Ammoniak importieren werden in Europa und das dann wieder zurück in Elektrizität wandeln und das zu benutzen, um unsere Industrie ohne weiteres, ohne Jobs zu verlieren und konkurrenzfähig gegen China oder USA oder egal wem, Indien, das ist ja, das wird es nicht geben. Und das müssen wir jetzt akzeptieren und jetzt diskutieren.
Ja, Sie haben ja für diese Diskussion ein sehr anschauliches Bild, eine Tabelle, eine Leiter erstellt, und zwar die Wasserstoffleiter. Für unsere Hörerinnen und Hörer, die nur zuhören, vielleicht können Sie das mal erklären. Wie sieht das aus? Wozu ist das gedacht?
Wasserstoff kann natürlich sehr vieles machen. Und irgendwie hat man gedacht, es gibt dann Synergien zwischen all diese Zwecke, wo man Wasserstoff benutzen kann. Und deswegen wird man alles machen. Und das heißt dann ein Wasserstoffwirtschaft und das senkt dann die Preise und wir sind alle zufrieden. Das Problem ist, Wasserstoff muss eigentlich konkurrenzfähig sein in jede dieser Zwecke. Sagen wir zum Beispiel Taxis oder Heizung oder Züge. Und dann sagt man, okay, jedes Mal, wo man da so richtig hereinguckt und die Kosten anschaut, nicht nur Produktion, sondern auch Speicherung, Transport, Vertrieb, diese ganze Kette hat Kosten. Und wenn man das vergleicht, erfährt man sehr schnell, dass man Niemals wird man zum Beispiel ein Moped mit Wasserstoff fahren. Es ist viel, viel billiger, einfach Elektromoped zu fahren. Aber es gibt andere Sachen und die sind dann ganz oben auf diese Wasserstoffleiter, wo wir ehrlich gesagt müssen Wasserstoff ohne Kohlenhydrat herstellen können, weil sonst haben wir 2,5% von Emissionen, die wir nie sauber kriegen. Und das sind dann Düngemittel, ganz oben Düngemittel und Raffinerien, Methanolherstellung und so weiter. Und dann gibt's eine Reihe niedriger als diese, wo wir schon jetzt Wasserstoff benutzen. Dann kommen die Sachen, wo es sehr schwierig ist zu sehen, wie werden wir das machen, ohne irgendwie etwas Wasserstoff zu benutzen. Und das ist dann Fliegen oder Schiff, Kraftstoff für Schiffe oder Stahl, sehr schwierig ohne Wasserstoff. Und langfristige Speicherung fürs Dunkelflaute. Also wenn man mehr als 2, 3, 4 Tage einen Mangel von erneuerbarer Elektrizität hat, dann muss man irgendetwas machen. Und da braucht man wahrscheinlich schon Wasserstoff oder irgendetwas, Ammoniak oder Methanol oder irgendetwas, was mit Wasserstoff zu tun hat. Und dann gibt's dann, also A, müssen wir machen, B, wahrscheinlich. Und dann gibt's bis ganz unten, ich nenne das the Row of Doom. Also wo es ehrlich gesagt nichts passieren wird. Taxis, Two-Wheelers, Haushaltsheizung oder alles, was niedrige Temperaturen, Heizung, wird auch nicht per Wasserstoff gemacht werden.
Sie haben in den letzten Jahren diese Leiter auch ein paar Mal überarbeitet. Warum? Was gab es da für Änderungen, die Sie dazu veranlasst haben?
Zum Beispiel, ich habe irgendwann erfahren, dass wenn man, sagen wir, Wasserstoff beim Tankstelle haben will und es kommt normalerweise ein Lastauto mit Diesel und eins mit Benzin. Und das anstatt Diesel oder Benzin, wenn man Wasserstoff benutzen will, dann braucht es 18 Lastautos, um die gleiche Energie zu liefern. Das Problem mit grünem Wasserstoff ist, dass all diese Zwecke, alles, das man mit Wasserstoff macht, ist eigentlich schlechter für Emissionen, wie Elektrizität direkt zu benutzen. Und das ist auch ein Problem, weil auch wenn man sagt, okay, ich mache nur die Sachen, die oben am Leiter sind, das genügt nicht. Weil das Problem ist, wenn man, sagen wir, 1 Terawattstunde grünen Elektrizität hat, in Deutschland oder in Europa, egal wo, am besten soll man das direkt benutzen. Und das reduziert Emissionen 3 bis 9 Mal so viel wie alle Zwecke, alles, was man durch Wasserstoff machen kann. Wenn man Elektrizität direkt benutzt, in einem Wärmepumpe oder Elektroauto oder Elektrolastauto, hat es einen multiplizierenden Effekt, weil es schiebt dann mehr als eine Einheit von fossilen Bedarf weg aus der Wirtschaft. Das heißt, logisch sollten wir so wenig grünen Wasserstoff wie möglich jetzt herstellen.
Jetzt habe ich auf LinkedIn eine ganz interessante Diskussion verfolgt, in der es darum ging, dass die Reihe A und Reihe B im Prinzip, dass man auch dort auf grünen Wasserstoff verzichten sollte und stattdessen im Prinzip so weitermachen sollte wie bisher mit den Verfahren, die wir bisher benutzen, und stattdessen aber eben auf CO2-Entfernung und Kompensation setzen sollte. Wie sehen Sie das?
Ich würde sagen, am billigsten wäre dann, blaues Wasserstoff herzustellen. Blue, also Erdgas auf Wasserstoff. Weil wenn man grün macht, dann ist es aus Emissionsgründen schlechter, als dieses Elektrizität anderswo zu benutzen, direkt. Aber blau, wenn man das blau macht, dann muss man, ich sage immer, blau, Blue Hydrogen done right. Man muss praktisch 95%, 97%, 99% fangen. Das heißt done right. Wenig Erdgas verloren und all dieses Kohlendioxid zu fangen. Dann darf man blaues Wasserstoff herzustellen. Und ich würde sagen, das ist auch logisch, weil die Firmen, die jetzt Wasserstoff benutzen, das sind praktisch die Ölfirmen, die Öl- und Gasfirmen, Raffinerien oder die große Düngemittelhersteller. Es wäre viel leichter für solche Firmen, blaue Wasserstoff herzustellen, lokal, im Fabrik, wo es benutzt wird und dann einfach das CO2 irgendwo im Nordsee zu speichern.
Sie haben die Wasserstoffheizung ganz unten am Ende der Leiter eingruppiert, als nicht wettbewerbsfähig. Erklären Sie das nochmal bitte.
Von der Sicherheit her ist es schwierig. Das kann man natürlich beherrschen, aber es kostet viel. Aber das, was nicht gesagt wird, ist, dass dieses Wasserstoff mindestens 2,5-mal so viel kosten würde als Erdgas. Und das ist ein Problem, weil die Leute, die sagen, ja, wir werden irgendwie Heizung haben. Und in Bayern wird gesagt, ja, wir werden einfach auf Wasserstoff umsetzen und keine Wärmepumpe brauchen. Sie haben keine Ahnung, über was sie sprechen. Weil dieses Wasserstoff wird mindestens 2,5-mal so viel pro Hitzeeinheit kosten wie Erdgas. Und wie soll jemand, der seine Wohnung mit Gas heizt, wie soll er sich das leisten? Und ich finde das irgendwie, es ist eine Schande, dass man nicht darüber spricht.
Ja, Sie haben im Vorgespräch erzählt, dass Sie fast mal Hubert Aiwanger getroffen hätten. Können Sie das nochmal kurz erzählen, diese Anekdote, wie es dazu kam und was Sie ihm sagen wollten?
Ich wollte einfach sagen, ich bin ziemlich tief darin und ich weiß, was es dann benötigen würde. Und ja, gut, der wollte nicht zuhören. Das, was wir machen müssen, ist natürlich schwierig. Ja, Wärmepumpen und Elektromobilität, das ist alles jetzt schwierig, weil die Leute möchten nichts ändern. Aber das sind die einzigen Wege, um die Emissionen wirklich zu senken.
Sie haben vorhin schon über die Langzeitspeicherung mit grünem Wasserstoff gesprochen, zum Netzausgleich. Und ja, vielleicht können Sie da noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Was heißt denn überhaupt Langzeitspeicherung für Sie? Wir kennen hier natürlich aus dem Podcast die Batteriespeicherung. Da wird immer so gesagt, naja, maximal bis 24 Stunden lohnt sich das noch. Das ist aber auch schon sehr weit gegriffen. Normalerweise geht es da eher um so ein paar Stunden am Tag, wo sich das mit Batterien noch wirklich lohnt. Ab wann fängt denn Langzeitspeicherung für Sie mit grünem Wasserstoff an? Ab wie viel Stunden?
Langzeitspeicherung ist alles, was über, sagen wir, 48 Stunden geht. Alles, was weniger als 48 Stunden, wird man durch Batterien oder durch Demand Response. Aber wenn es über 48 Stunden ausgeht, dann wird es ehrlich gesagt schwierig. Es gibt Leute, die sagen, okay, gut, Dunkelflaute ist ein Ding, das existiert, aber länger als, ich weiß nicht, 3-4 Tage, das passiert so selten, dass wir uns nicht darüber kümmern müssen. Und da bin ich nicht einig, weil auch wenn in Deutschland einmal in 5 Jahre oder einmal in 10 Jahre die Lichter ausgehen, weil man nicht genug Strom oder nicht genug Energie hat, das ist ein riesiges Problem. Es kann sein, dass man niemals mehr die gleiche Wirtschaft wieder aufbauen könnte. All diese Leute, die sie gesagt haben, die sind alle pro Wasserstoff, die sind nicht doof, bla bla bla. Nein, aber sie sagen alle, und etwa 15% von unser Strom wird dann nachher aus Wasserstoff hergestellt. Wird nicht passieren aus Kostengründen. 1%, 2%, das könnte sein. Aber dann würde ich sagen, wenn es jetzt nur um 1 oder 2% geht, warum sollen wir diese ganze Wasserstoffgeschichte überhaupt machen? Weil wenn es nur 1 oder 2% sind, dann können wir einfach Erdgas benutzen. Weil es kann nicht sein, dass der Unterschied für Deutschland zwischen 98% Zero Carbon und 100%, dass die 2% entscheidend sind, weder für Deutschland noch für Europa noch für Planet Earth. Das kann es nicht sein. Das heißt, wenn es dann hunderte Milliarden von Euros kostet, die letzte 2% durch Wasserstoff, durch grünen Wasserstoff zu abdecken, dann müssen wir fragen, ob wir dieses Geld nicht besser irgendwo anders investieren. Ehrlich gesagt, wenn es nur einen ganz kleinen Teil des Zukunfts ist, dann würde man es ganz anders. Und Elektrifizierung würde dann zentral stehen und nicht Wasserstoff mit Elektrifizierung irgendwo auf der Seite. Net Zero Economy ist ganz leicht zu erreichen. Wir wissen, dass wir Low Carbon Elektrizität herstellen können. Das wissen wir jetzt. Wir sehen das. Wir haben das in England gemacht. Wir wissen, dass wir Elektrizität Low Carbon herstellen können. Wir wissen, dass wir jetzt Elektromobility machen können. Wir wissen, dass wir Heizung, Low Carbon Electricity machen können. Und wir wissen, dass die Hälfte des Energiebedarfs in Industrie durch Hitzepumpen und Elektrizität eigentlich leicht machen könnten. Aber anstatt das zu diskutieren, diskutieren wir Wasserstoff. Warum? Warum? Das muss sich ändern.
Ja, ein schönes Schlusswort bzw. provokante Fragen zum Schluss. Herzlichen Dank für Ihre Einschätzung, Herr Liebreich, und vor allem vielen Dank, dass Sie das hier auf Deutsch mit uns gemacht haben. Liebes Publikum, schreiben Sie wie immer gerne Ihre Meinung dazu, zu diesem Talk, zu dem, was wir hier besprochen haben, in die Kommentare bei YouTube. Und ansonsten hören und sehen wir uns wieder am nächsten Sonntag. Machen Sie es gut bis dahin. Tschüss.
Bezüglich des letzten Podcasts mit Leon Hürth, hinsichtlich der Sache der Netzanschlüsse, die sich im halben Jahr verdoppelt, verdreifacht haben, da wäre es mal schön, eine Folge zu hören, um mal die Netzbetreiber zu hören, was eigentlich das große Problem ist. Das große Problem ist nämlich, dass die ganzen Cowboys da draußen Netzanschlussanfragen raushauen, ohne Land gesichert zu haben, ohne ein gutes Genehmigungsverfahren gestartet zu haben. Was ich damit sagen will, ist, die Netze, die Netzanschlussanfragen verstopfen mit Projekten, die niemals kommen werden und damit einen Bärendienst der Energiewende erweisen, weil die richtigen und guten Projekte, die fundiert geplant und durchgeführt werden, nicht zum Netzanschluss kommen und damit die Energiewende boykottiert wird.
Macht es einen Unterschied auf die Lebensdauer einer Batterie, wie oft ich einen Ladeimpuls anlege? Beispielsweise ist es egal, ob ich von 0 auf 100% in einem Rutsch auflade oder, nur fiktiv gedacht, 100 Mal Spannung anlege, um 1% nachzuladen?
Bei einem früheren Beitrag ging es um netzdienliches Laden von E-Autos. Hier sehe ich aber ein paar nicht unerhebliche Probleme. Zum einen wird es sehr viel mehr Ladesäulen geben müssen, denn nur ein angedocktes Fahrzeug kann auch netzdienlich sein. Zum anderen geht es um ein privates Investment und eine Abnutzung liegt auf der Hand. Es wird also einen realen Anreiz geben müssen, damit der Privatmann netzdienlich handelt. Wichtig ist auch, die Ladesäule muss von Anfang an wissen, dass man nun netzdienlich angestöpselt ist, also keine Gebühren anfallen. Ein weiteres Problem ergibt sich, dass der Betreiber der Ladesäule in dieser Zeit keinen Umsatz machen kann.
Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Mössling und Patrick Rosen. Dieser Podcast wird produziert vom Helmholtz-Institut Ulm, dem Exzellenzcluster Polis und Celeste, dem Center for Electrochemical Energy Storage Ulm und Karlsruhe, einer Forschungsplattform des Karlsruher Instituts für Technologie und der Universität Ulm. Außerdem unterstützen diesen Podcast das Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt.